Im heutigen Podcast spreche ich mit Professor Dr. Dr. Friedrich Glasel über seinen Artikel »Wie kann Kriegslogik durch Friedenslogik überwunden werden?«, der im Jahr 2024 in der Zeitschrift Familiendynamik erschienen ist. Friedrich Glasel ist engagiert in Friedensprozessen, unter anderem mit der OSZE in Armenien, Bergkarabach, Georgien, Israel, Palästina, Kroatien, Nordirland, Sri Lanka und Südafrika. Seine Bücher zu Organisationsentwicklung und Konfliktmanagement und Mediation gelten als Standardwerke. Wir sprechen über Affektlogik, Selbststeuerung und Empathieverlust im Konflikt. Und wir vertiefen Sanktions- und Druckgedanken, Eskalations- sowie Deeskalationsauswirkungen, um schließlich Windows of Opportunities als Chancen der Deeskalation anzudenken. Genauer, wie man diese Fenster erkennt, besser auf sie lauert, da sie leider häufig nur kurz geöffnet sind. Was dann getan werden könnte, wie Allianzen und Drittparteien in diesen Situationen unterstützen können oder welche Chancen auch professionelle und internationale Diplomatie birgt. Dabei umkreisen wir beinahe die ganze Welt. Vom allgemeinen Konfliktverhalten zum Ukraine- und Israel-Gaza-Krieg bis hin zum Umgang mit Donald Trump. Vorbei an der Europäischen Union und ausgegebenen Sprachregeln hin zu Klima- und Naturschutz in Verbindung mit Kriegszerstörungen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Soziologische Perspektiven. In diesem Podcast geht es um Politisches und Menschliches. Die Gespräche mit meinen Gästen sollen Gedankenfunken streuen und es sollen damit gerne weitere Feuer entfacht werden. Denn Veränderungen gelingen uns Menschen dann, wenn wir einen gemeinsamen Diskurs finden. Und der Grundstock dafür sind Dialog, gemeinsames Denken und Nachdenken. Dazu kann dieser Podcast anregen oder auch irritieren. Ganz wie Sie wünschen und wie Sie es zulassen. Audio ab. Hallo Fritz, schön, dass du dir Zeit genommen hast für unser Gespräch.
Für dich tue ich das gern.
Ja, danke schön. Fritz, ich habe mir heute gedacht, wir nehmen uns mal ein Thema raus, und zwar das Thema Friedenslogik, weil du dazu ja im letzten Jahr in der Zeitschrift Familiendynamik einen Artikel geschrieben hast. Und es soll ja Menschen geben, die weniger gerne lesen und dafür lieber hören. Und deswegen habe ich mir gedacht, mach mal einen Podcast raus.
Mhm.
Ich habe den Artikel also gelesen und ich habe mir einige Fragen erdacht. Da ja das Thema momentan leider immer noch sehr präsent und aktuell ist und du als Experte, was Konfliktmanagement, Konfliktanalyse, Mediation betrifft, giltst und ich da auch gerne mit dir in den Austausch gehe. Und ja, ich habe mir gleich zum Einstieg mal einen Satz von dir rausgepickt, der mir gleich am Anfang vom Artikel aufgefallen ist und der dann auch wunderbar gleich in die nächste Frage überleitet oder in die erste Frage überleitet. Und zwar geht der Satz wie folgt: Für die Kampflogik bzw. Kriegslogik ist es irrelevant, ob es sich um Angriff oder Verteidigung handelt. Und meine Frage dazu ist jetzt an dich, Fritz: Was verstehst du denn unter Kampflogik oder Kriegslogik?
Ja, wir wissen aus der neurophysiologischen Forschung, dass dann, wenn wir ausnahmslos alle, ja, unter Druck geraten, unter Stress geraten und Konflikte sind immer Stress, dass dann etwas in uns abläuft und dass dann jeder Mensch zu drei möglichen Haltungen mit Äußerungen im Verhalten tendieren kann. Entweder zum Kampf, also nicht nachzugeben, sondern für etwas einzutreten. Das kann unterschiedlich aggressiv sein, aber ich stelle mich und ich bin aktiv und proaktiv und ich setze mich für etwas ein, bis ich das erreicht habe. Das ist also Fight. so in der kurzen englischen Formulierung. Es gibt die zweite Tendenz, auch in allen von uns, Flight, also Flucht. Oh, ich gehe dem aus dem Weg, ich ziehe mich zurück, ich meide bestimmte Themen, bestimmte Personen, bestimmte Situationen und so weiter. Flucht, Rückzug und so weiter. Und die dritte ist eigentlich, ich bin gelähmt, blockiert in der Schockstarre. Ich kann nichts hören, ich kann es nicht verarbeiten, ich kann auch nichts tun. Ich will auf die Bremse steigen im Auto und der Fuß ist gelähmt. Ja, völlig blockiert. Freeze, eingefroren. Und nun ist so, wenn wir eben unter Druck, im Stress, mehr und mehr unsere Ich-Steuerung, unsere Selbststeuerung einbüßen oder sogar ganz verlieren, wenn das länger dauert und stärker wird, dann kann eine dieser drei Tendenzen dann die Haltung und das Verhalten bestimmen. Und die Kampflogik, das heißt, es sind dann ganz bestimmte Gefühle sehr stark, bestimmte Emotionen sehr stark in uns da, und die bestimmen das, was wir und wie wir etwas wahrnehmen, wie wir das denkerisch interpretieren, natürlich unsere ganze Emotionalität und wie wir damit umgehen, wie wir darauf reagieren, was wir da tun wollen. Und dann, wenn das dieser Fight-Kampfmodus ist, dann kann ich, also das eine mal standhalten, das ist das Geringste. Oder auch sagen, und das kann ich, wende alle meine Fähigkeiten an, um mich da durchzusetzen. Und das kann auch heißen, ich werde aggressiv, ich werde auch destruktiv, ich kann aggressiv werden in Worten, ich werde beleidigend, verletzend, herausfordernd, provozierend oder in Taten. Und das, was dann, wenn meine Emotion so stark in diese Richtung drängt, und das ist ja in der Affektlogik gut erforscht und beschrieben, dass dann eigentlich eine ganz bestimmte Logik in mir aufkommt. Sowas wie, wie erkläre ich mir, dass dieser Kollege oder dieser Nachbar oder dieser Mensch da so mit mir umgeht? Wie erkläre ich mir das? Was habe ich da für Vermutungen? Und da kommt so, wenn diese Kampflogik bestimmend ist, kommt so eine bestimmte Erklärung auf. Das ist, weil er neidisch ist oder weil er in Konkurrenz ist mit mir oder was auch immer. Und das Zweite ist dann, als Teil dieser Logik, und das ist Kampflogik auch, dass ich sage, ja, das brauche ich mir nicht bieten zu lassen, weil der so unfair mit mir umgeht und so destruktiv, bin ich auch legitimiert, um auch bestimmte Kampfmittel einzusetzen. Sei es bestimmte rhetorische Taktiken, die nicht immer ganz sauber sind, nicht immer ganz koscher sind und so weiter. Oder ich neige vielleicht überhaupt dazu, schon etwas physische Kraft auch zur Anwendung zu bringen und Gewalt auszuüben. Muss sie nicht gleich Totschlag sein oder sowas. Und das heißt, diese Logik hat die eine Funktion, dass ich mir auf bestimmte Art erkläre, warum mein Gegenüber das tut, wie er es tut und was sie oder er damit erreichen will. Das Zweite ist, dass ich meine Antwort darauf, meine Reaktion, meine Entgegnung, mein Verhalten, das darauf bezogen ist, dass das gerechtfertigt ist. Also eine Rechtfertigungslogik und das andere ist die Erklärungslogik, ja. Und da gibt es bestimmte Thesen oder Prinzipien, die dann eigentlich aus der Menschen- und Menschheitsgeschichte so aufsteigen, so als hätten wir es mit noch einem Säbelzahntiger zu tun oder sonst einem gefährlichen Tier in der Wildnis. Und diese Logiken, wie wir unsere Dinge erklären, was uns da angetan wird und wie wir darauf wieder entsprechend antworten, das hat dann eine bestimmte Stimmigkeit. Und was dann als sogenannte Logik in einem aufkommt und weiter die Wahrnehmung, das Denken, das Fühlen, das Wollen, das Handeln bestimmt, ja, das hat eine gewisse Stimmigkeit in sich, eine gewisse Konsistenz. Und darum wird es auch Logik genannt, weil es scheint uns alles, ja klar, das ist gerechtfertigt, ja. Wenn der so auf Konkurrenz aus ist und mich da versucht, vor anderen abzuwerten, um selber einen Vorteil für sich herauszuholen, dann ist doch berechtigt, dass ich da so oder so darauf reagiere und so weiter. Also pariere und vielleicht noch ein bisschen stärker drauf reagiere und vieles mehr. Das war jetzt keine kurze Antwort auf die erste Frage. Ja, aber es ist das Um und Auf.
Es zeigt eben, also deine Antwort zeigt mir, dass Kriegslogik eben nicht nur primär was mit der Ratio zu tun hat, sondern eben sehr stark auch von Emotionen getrieben wird. Deswegen hast du ja auch die Affektlogik immer wieder angesprochen. Das ist ja von Luke Jumpy erforscht, die Affektlogik. Er ist Psychiater aus der Schweiz und ich habe es immer so verstanden, dass es in diesem Zusammenhang eben auch eine Angstlogik gibt, eine Wutlogik, aber eben auch eine Liebeslogik. Und du sprichst eben jetzt von der Kriegslogik. Ja. Aber vielleicht könntest du noch mal ganz kurz zusammenfassen, Fritz, was ist denn diese Affektlogik? Warum bringst du sie jetzt auch als Beispiel mehrmals dazu, wenn du Kriegslogik erklärst?
Ja, diese Affektlogik, also du hast auch schon hingewiesen auf den Schweizer Psychiatrieprofessor Luc Jumpy aus Lausanne, der auch die Psychiatrie zur Soziatrie gemacht hat, ja, nämlich auch mit Gruppen therapeutisch zu arbeiten, nicht nur mit Individuen und so. Und ich habe die Freude und die Ehre und das Vergnügen, mit ihm einige Male zusammengearbeitet zu haben. Wir sind befreundet auch. Und das, was ich so wichtig finde in seiner Arbeit, ist eben, dass das, was er beschreibt, mit dem Begriff auch Leitemotion. In einer unangenehmen Situation, sag's mal so, ja, wo die Amygdala im menschlichen Gehirn, also die Alarmzentrale, sagt, sei auf der Hut, da ist was, könnte gefährlich werden. Wenn die Amygdala sortiert in Sekundenbruchteilen, ist das, was jetzt dir bevorsteht, ist das positiv oder negativ zu werden? Und wenn es negativ ist, dann geht das über bestimmte Botenstoffe, gibt es dann Impulse an andere Gehirnregionen und so weiter. Und auch an den Hypothalamus, der ist da so ganz im Innersten Gehirns hinter der Hypophyse gleich. Und dieser Hypothalamus hat die Funktion, das, was wir da an Eindrücken aufnehmen, zu sortieren. Ah, das ist ja wie damals in der Schule oder wie bei diesem Chef oder in dieser Auseinandersetzung mit einem Konkurrenten und so weiter. Also der Hypothalamus, der versucht das dann irgendwie einzuordnen, woher dieses Alarmsignal kommt. Und das Verhaltensmuster abgerufen werden und Denkmuster und Gefühlsmuster und auch Haltungen, Willensmuster und so weiter, dass die abgerufen werden, die vielleicht vor längerer Zeit an dem und dem Ort angebracht waren. Ist ja nicht gesagt, dass es jetzt auch hilfreich wäre, aber auf die wird dann zurückgegriffen. Und da ist natürlich die Frage, wie weit greifen wir da so zurück und worauf greifen wir zurück? Und wo haben wir diese bestimmten Reaktionsmuster angewandt? Und wie haben wir dann gelernt, im Wiederholungsfalle auf ähnliche Muster zurückzugreifen? Also dieses Einsortieren erlaubt dann der Hypothalamus. Und da kommen dann diese Fight-Flight-Freeze-Tendenzen, die bei allen da sind. Und wenn es jetzt, es geht ja um die Kampflogik, ja, und ich sage gerne noch was über die Liebeslogik oder andere, nämlich wo nicht die negativen Gefühle, die ins Destruktive hinführen, bestimmt sind, sondern positive, also Sympathie, Liebe, bis zu Euphorie gehend. Ja? Und jetzt, wenn es also wirklich diese Fight-Tendenz, wenn die jetzt dominant ist, dann ist es so, dass durch die Alarmzentrale, die Amygdala, der Mandelkern, dass dann die verschiedenen Emotionen, die gleichzeitig in einer Situation da sein können, dass die verschiedenen Emotionen von einer, die die stärkste ist, übertönt werden. Ja, wir haben zum Beispiel jetzt in einer Situation, sind wir überrascht und sind neugierig, aber vielleicht auch ängstlich. Ja, und vielleicht ist in der Situation jetzt die Angst am stärksten. Und jetzt, wenn die Angst am stärksten ist, kommt es uns vor, als hätten wir nicht auch die Neugier und so weiter und die Überraschung, sondern nur noch die Angst. Also die dominiert. Die dominante Emotion, Luc Chomby nennt es dann die Leitemotion, die färbt dann, was wir wahrnehmen und wie wir das Wahrgenommene deuten und was wir darauf antworten, färbt das in eine bestimmte Richtung. Natürlich von der Rechtfertigungslogik auch bestimmt und Erklärungslogik. Und das ist jetzt so, dass die Ratio der Logik nicht am Anfang ist, sondern später dazu konstruiert wird. Also in der Psychologie spricht man vom Rationalisieren bestimmter Gefühle, sowas. Ich habe vielleicht aus Neid jemanden unfair behandelt, aber wenn ich dann hinterher sage, ich müsste mich dafür schämen oder entschuldigen und so weiter, dann konstruiere ich irgendeine Rechtfertigung, so dass es so ausschaut, als wäre das durchaus auch berechtigt gewesen. Aber diese konstruierte Logik, die ist eine Rationalisierung, um dem Ganzen einen rationalen Anstrich zu geben. Ja,
ja, danke, Fritz. Wenn ich jetzt nochmal reflektiere zur Affektlogik von Luc Chomby, dann wäre es bei der Friedenslogik so, dass die Emotion des Friedens, das Zugewandtsein, vielleicht dieses ins Handeln kommen, in dieses Positive, eben nicht kämpfende, sondern eher ausgleichende, kompromissorientierte, konsensorientierte. Da sprichst du in deinem Artikel auch von der Selbststeuerung. Und zwar sagst du dort, Selbststeuerung ist die Grundlage jeder Friedenslogik. Ja. Jetzt weiß ich, dass aus der Psychologie die Selbststeuerung etwas ist wie dieses bewusste Handeln aus einer eigenen Verantwortung heraus. Also wir sprechen auch dann davon, dass wir ein eigenes Verhalten beobachten können, dass wir etwas bewerten können, dass wir etwas gezielt verstärken können oder auch flexibel ausrichten können. So verstehe ich die Selbststeuerung. Wie verstehst du jetzt diese Selbststeuerung, wenn du sagst in dem Satz, Selbststeuerung ist die Grundlage für jede Friedenslogik?
Ja, ich habe schon kurz erwähnt, die Schwächung der Selbststeuerung im Affekt, ja, ist das Problem, das dann zu immer mehr aggressivem, kämpferischem Handeln führt und mit der rechtfertigenden Logik und so und so. Und die Selbststeuerung heißt eben, da greife ich auf das zurück, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass Bewusstheit da ist, dass ich mein eigenes Denken sozusagen aus mentaler Distanz auch beobachten kann. Sag, Fritz, was brauchst du denn da jetzt für Erklärungen zusammen, ja? Oder, also die Bewusstheit im Denken, die Bewusstheit auch im Willen. Ich habe Neugierde und Erstaunen und auch Enttäuschung und nicht nur die Angst, ja? Und dass ich also in meiner Wahrnehmungsfähigkeit eben nicht eingeengt bin auf diese Leitemotion, dass Bewusstheit auch für diese Unterschiedlichkeit und Vielheit und Mannigfaltigkeit auch im emotionalen Bereich da ist. Und dass ich gegenüber dem, was mich jetzt zum Handeln antreibt, motiviert, was meine Bedürfnisse sind, auch da Bewusstheit habe, also auch mentale Distanz, sowas wie, ja, ich würde ihm jetzt am liebsten eine knallen, aber das geht ja jetzt. Wohin führt das? Ich meine, was ist denn dann die Folge? Und das heißt dann, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, und das arbeitet sehr, sehr gut Joachim Bauer, anderer Hirnforscher, heraus, nämlich eine wichtige Funktion der Selbststeuerung ist die Fähigkeit überhaupt in mentaler Distanz zu denken, fühlen, wollen, zu gehen und zum Handeln. Das zweite ist aber, dass wir uns vorstellen können, dass wir antizipieren können, würde ich jetzt dem Chef einen Schlag in die Magengrube versetzen? Was hätte denn das für mögliche Folgen für ihn und für mich? Ja? Und nicht, dass ich das ausblende, ja? Sondern ich kann das antizipieren, ich kann mir die Folge vorstellen und die und die und die, und das erlaubt mir dann eine verantwortungsvolle, bewusste Entscheidung zu treffen. Also ich gehe lieber Abend ins Fitnesscenter und spiele wieder ein bisschen Squash, statt dass ich jetzt mit dem Chef zu boxen beginne. Ja? Also antizipieren können, ist ganz, ganz wichtig. Und das geht mehr und mehr verloren. Und das sehen wir ja, wenn ich jetzt gleich einen Bezug nehmen darf auf zum Beispiel den Israel-Gaza-Krieg oder auf den Ukraine-Russland-Krieg und so weiter. Nämlich, dass die Kriegführenden nicht in der Lage sind, darüber nachzudenken, und was kommt danach? Was gibt es für Möglichkeiten, wenn die Waffen ruhen? Nein, die haben kein Konzept nachher, ja? Und nur vernichten, ja? Die totale Niederlage, Sieg oder was auch immer, ja? Und es gibt ja wirklich sehr gute Publikationen auch zum Ukraine-Russland-Krieg und so, wo Militärfachleute auch ihr Erstaunen zum Ausdruck gebracht haben, dass die Politiker hier innerhalb der EU, die ja nicht direkt kriegführend beteiligt sind, dass die nicht in der Lage sind zu antizipieren, und was kommt nachher? Oder was denn, wenn eben angenommen die Hamas definitiv das Handtuch wirft und alle Waffen abgibt, ja, dann heißt es, dass Israel weiterhin den Gazastreifen beherrscht? Oder gibt es eine Zwei-Staaten-Lösung? Nein, denken überhaupt nicht dran. Also, dass das Antizipieren verloren geht, die Zeitperspektive immer mehr beschrumpft, damit auch die Raumperspektive, sondern nur, jetzt geht's nur um den Gazastreifen, es geht nur um den Osten der Ukraine oder nur um die Hafenstadt Odessa oder sowas. Diese Einengungen sind alle Ausdruck des Verlustes der Selbststeuerung und der Minderung, der Schmälerung dieses Antizipieren-Könnens. Nun, es ist wichtig, selber sich Methoden, Techniken zurechtzulegen und zu üben, um sie dann anzuwenden, wenn es drauf ankommt, also wenn ich im Stress bin, Methoden, mit denen ich mich vor dem Verlust der Selbststeuerung schütze. Eben sowas wie, Moment, was geschieht jetzt mit mir? Was kommen da für komische Gedanken auf in mir? Ja? Und ich gebe da in den Trainings für Mediatorinnen und Mediatoren, gebe ich da genauso wie auch für Führungskräfte, die mehr Stressresistenz entwickeln wollen und Resilienz entwickeln wollen, gebe ich da ganz praktische Hinweise, wie sie etwas üben können, um dann in der Stresssituation eben das, was noch an Selbststeuerung vorhanden ist, weiter zu sichern, zu halten und auszubauen und zu stärken. Und gebe da einen kurzen Hinweis. Ja?
Gerne, ja.
Mhm. Ja. Also ich lasse jetzt Mediatorinnen oder Führungspersonen in kleinen Gruppen ihres Vertrauens, so dürfen sich die Partnerinnen und Partner aussuchen. Ich lasse sie über Folgendes sprechen. Erstens, was nehme ich als allererste körperlich-seelische Signale in mir wahr? Oje, da beginnt Stress. Ist das, dass mir heiß und kalt wird oder dass der Herzschlag zunimmt und so weiter. Was ist das? Also die Selbstwahrnehmung der allerersten körperlich-seelischen Signale. Kannst du da deinen Blick schaffen und nicht ausblenden? Okay, oje, ich merke, das Herz beginnt zu rasen. Das soll ja nicht sein, also ist es nicht und so weiter. Und dann wird das ausgeblendet, ignoriert. Nein, nimm das zur Kenntnis. Und zwar, je früher ich diese ersten Signale, die die Amygdala aussendet, Alarmzentrale, je früher ich die registriere und als solche, Moment, das sind meine Stresssignale, desto besser. Denn, ich habe vorhin gesagt, in Sekundenbruchteilen löst die Amygdala durch Botenstoffe, Reaktionen, Insula und im Hypothalamus und im Hirnstamm und so weiter, durch Botenstoffe, weitere Impulse aus. Ja? Deswegen, das Auto des Polizisten muss schneller sein als das Auto des Diebs. Ja? Das ist schnell. Bei den allerersten Anzeichen und nicht länger abwarten. Das ist mal das eine. Da gibt's eine Menge zu entdecken, wenn Sie sich das bewusst machen. Ja? Diese Selbstwahrnehmung. Eine zweite Übung ist jetzt folgende, dass ich sage, jeder Mensch hat die drei Tendenzen. Kampf, also Fight, Flucht, Flight, Freeze, Blockade in sich. Aber es kommt auf bestimmte Situationen an, ob jetzt der Kampfmodus bestimmend wird oder der Fluchtmodus oder die Blockade. Wenn das so ist, bringt es etwas, wenn du mit Kolleginnen und Kollegen, Freundeskreis, also Menschen des Vertrauens, versuchst dahinter zu kommen, was ist typisch für Situationen, in denen du zum Kampfmodus neigst? Weil du neigst nicht immer dazu. In anderen neigst du zum Fluchtmodus. Was ist typisch für die Situationen? Und was ist typisch für die, wo du merkst, ich höre nichts, ich sehe nichts, ich bin blockiert, ich bin gefesselt. Total, total in der Schockstarre. Also identifiziere die unterschiedlichen Situationen. Präge dir das gut ein. Und zum Beispiel mit 4 Personen, jede Person ist einmal im Fokus und kann, unterstützt von den anderen, die dann nachfragen, sagen, ist das wirklich so? Und was ist da wieder bezeichnend? Und was ist dann nicht der Fall in der Situation und so weiter? Was ist da noch mehr charakteristisch? Also, dieses Entdecken der situativen Bestimmtheit, ob eben Kampf, Flucht oder Erstarrung oder Einfrieren, jetzt das weitere Denken, Fühlen, Wollen, Verhalten bestimmen. Und wenn ich das in mir so mal gefunden habe und dann mir, also mit der Übung nicht aufhöre, auch wenn ich mal allein bin, immer wieder dieses analysiere, dann ist das Dritte, was ich den Menschen in dieser Übung, wenn sie miteinander versuchen herauszufinden, in welcher Situation welcher Modus bestimmend ist, dann sage ich, gewöhne dir jetzt etwas an, was andere gar nicht so sehen. Zum Beispiel, ich habe mir angewöhnt, wenn ich das spüre, dass ich mit meiner rechten Hand, mein linkes Handgelenk, kräftig anfasse und mir sage, Fritz, sei jetzt auf der Hut. Ja? Das hört niemand. Ich könnte auch mir angewöhnen, ich zupfe am rechten Ohr, das würde ein bisschen komische Fragen auslösen. Aber so, das Handgelenk zu ergreifen, ist völlig unauffällig für andere. Aber wirklich kräftig anzufassen, das bringt mich wieder zu mir. So, und jetzt bitte schau auf dein Denken, schau auf deine anderen Gefühle, schau auf das, was du wahrnimmst und wie du das deutest. Schau auf das, was da in dir an Trieben aufkommt und so weiter. Und damit schauen und damit antizipieren, dem gebe ich dann eine Chance. Das muss ich natürlich immer wieder tun und das muss sozusagen in mir verankert werden.
Danke für den Tipp, Fritz. Jetzt ist es aber so, so habe ich die Erfahrung gemacht, Fritz, dass Menschen häufig sich nicht so schnell reflektieren, wie du es jetzt gerade angesprochen hast, dass sie sagen, okay, was fühle ich gerade, was denke ich gerade, was nehme ich wahr, wie reagiere ich gerade, was für Gefühle kommen in mir hoch, was habe ich vielleicht auch so für Dinge, die ich spekuliere oder hineininterpretiere, sondern häufig ist es doch so, dass wir Menschen dazu neigen, und das formuliere ich jetzt absichtlich so ein bisschen überspitzt, ja, dass wir von dem anderen ein Umdenken erwarten, dass wir von dem anderen eine Verhaltensänderung erhoffen oder fordern. Und dass wir dann genau, wenn das nicht eintritt, was wir erwarten oder erhoffen oder fordern, dass wir dann sagen, ja, wenn das nicht erfüllt wird, dann passiert das und das. Also dass wir dann mit Drohungen kommen oder mit negativen Sanktionen. Also du sprichst es bei deinen Eskalationsstufen, bin ich jetzt in der Stufe 6, ja, bei diesen Drohstrategien. Und genau dieses Denken, was ich jetzt gerade besprochen habe, das führt dir dann zu diesem Ping-Pong in der Eskalation. Das heißt, es wird immer schlimmer, immer schlimmer, immer schlimmer. Ja, wir kommen dann irgendwann in die Kriegslogik vielleicht sogar rein.
Das ist ja schon Vollkriegslogik.
Oder genau, ja.
Ist schon, Mensch.
Und was ich dir jetzt gerne noch als Frage dann stellen würde in diesem Zusammenhang, wie jetzt gegensteuern? Also wenn ich jetzt merke, ich bin schon in der Eskalation drin, wie kann ich jetzt deeskalieren? Oder konkret, wie kann ich jetzt vom Geben und Nehmen in ein Nicht-mehr-Nehmen reinkommen? Das hast du in dem Artikel auch so schön beschrieben, dass du sagst, es ist wichtig, ein Geben und ein Nehmen. Und manchmal ist es wichtiger, dass man eben nicht mehr nimmt, sondern mehr gibt. Und dann kommst du auch zur Friedenslogik. Könntest du dazu noch ein paar deiner Gedanken ausführen?
Das, was ich gerade vorhin auch mit diesen Übungen erläutert habe, das wende ich nicht erst auf der Stufe 6 der Eskalation an, ja, sondern das beginnt schon bei Stufe 1, diese Erstarrung, ja, wo dann die Standpunkte kristallisieren, verhärten, Verhärtung und so weiter, ja, und wo mehr und mehr die kognitive Empathie verloren geht, ja. Und da beginnt das mit dem, ja, Moment, kann ich wirklich nachvollziehen, wie die Gedankengänge des anderen sind. Dann komme ich wieder in die kognitive Empathie. Bei der Stufe 2 der Eskalation, Debatte, Polemik, da geht mehr und mehr die emotionale Empathie verloren. Das hat Titania Singer so gut erforscht und beschrieben, diese drei Arten der Empathie. Es gibt nicht nur die eine Empathie, ne? Und wo sowas ist mit, Moment, jetzt ist wichtig, schau bitte, Es drängt dich alles wegzuschauen von deinen Gefühlen und nur auf den anderen, hat auch schon mit Forderungen verknüpft, der muss endlich zur Vernunft kommen, weil meine Argumente sind ja einleuchtend, ne? Sondern wirklich, Moment, was geht da in mir vor? Und dafür sind diese Verankerungsdinge auch mit diesem Griff zum Handgelenk auf der linken Hand und so weiter. Schon bei den allerersten schwachen Stress- und Drucksituationen, weil die Eskalationsstufe 1 heißt, der Druck wirkt schon, nur die Frage ist, ob ich mir dessen bewusst bin, dass ich jetzt unter Druck stehe und damit der Druck mehr und mehr alles in mir bestimmt. Und bei der Stufe 3 geht dann, Taten statt Worte, geht dann auch mehr und mehr die intentionale Empathie verloren, also wirklich in die Bedürfnisse, in das Wollen des anderen intuitiv auch mich hineinversetzen zu können. Was nicht heißt, dass ich das akzeptiere, bejahe, ja. Aber ach so tickt er. Und das ist ihm wichtig. Und das ist ihr Anliegen. Und das ist ihre Befürchtung zu verlieren oder und so weiter. Und das, was ich erst gesagt habe, wenkt wirklich Stufe 1 an, wo ich merke, es läuft nicht alles nach Wunsch. Und was du auch gerade gesagt hattest, nämlich, dass dann in erster Linie gedacht wird, na ja, der andere muss endlich zur Vernunft kommen. Der andere muss sich endlich ein Bild machen, wie meine Situation ist, und nicht einfach nur drauf los fordern und so weiter. Dass dann eben einerseits mit der Selbstempathie damit auch wieder die kognitive, emotionale und intentionale Empathie für die andere, für den anderen, wieder mehr und mehr gestärkt wird und dadurch gar nicht weiter der Verlust der Selbststeuerung weiter seinen Lauf nimmt. Ja? Es sei denn, dass plötzlich sowas Überraschendes geschieht, dass mich das aus der Bahn wirft, ja, und denke, oh, ich war immer noch so gutgläubig und das und das. Und jetzt merke ich, der versucht mich da wirklich reinzulegen. Und ich habe bisher vertraut und jetzt misstraue ich. Und dann bin ich auf der Stufe 5, wo ich meine, das geht mit nicht redlichen Dingen hier ab. Und damit kommt gleich die Rechtfertigungslogik. Also kann ich auch zu Mitteln greifen, die, wo der Zweck die Mittel heiligt und so weiter und so weiter. Da sind wir mittendrin.
Fritz, ich würde ganz gerne nochmal die Kurve jetzt zu diesem Kriegsgeschehen in unserer Welt einschlagen. Und zwar gerade deswegen habe ich dieses Beispiel mit dieser Stufe 6 auch angesprochen, weil für mich gerade im Ukraine-Krieg häufig ist der Eindruck entsteht, dass wir eben gerade der Westen sagen, ja, weil er, also Putin, das und das getan hat, müssen wir das und das gegensteuern. Also dieses, da ist wirklich ein mehr, ja, Ping-Pong, ja, der eine tut dies, dann reagiert der andere wieder so. Auch im Gaza sehe ich diese Reaktion.
Ah ja, und wie?
Ja. Und deswegen meine Frage an dich, wie können wir denn konkret dieses Geben und Nehmen, wie können wir mehr in ein Geben statt in ein Nehmen reinkommen? Was hast du da für Ideen bei diesen, ja, Auseinandersetzungen, bei diesen Kriegen?
Ja, ich habe bei den 16 Thesen, mit denen die das Denken der Kriegslogik und das oder Kampflogik, muss ja nicht gleich Krieg sein. Es kann ja auch eine Verhandlung sein zwischen Geschäftspartnerin und Partner. Also darum beginnen diese 16 Thesen eigentlich mit der Frage, wie sichere ich mir wieder kognitive, emotionale und intentionale Empathie. Da fängt es wirklich an. Ohne das geht nichts. Ne? Ich habe vor kurzem ein Interview mit Jean-Claude Juncker, der EU-Kommissionspräsident war, Jahre hindurch, ne? Luxemburgische Politiker. Ne? Und der hat auf die Frage, wie mit Trump umgehen, auch eigentlich Dinge gesagt, das heißt nicht in der Kampflogik auf ihn reagieren, zwar selbstbewusst und so weiter und starke Selbststeuerung, aber nicht, weil du so bist, müssen wir auch so sein und so weiter. Und der hat was Interessantes gebracht, was genau diese These nämlich unterstützt, nämlich nicht ständig Dinge fordern, die für den Gegner nachteilig sind, dem was kosten und so weiter, sondern biete was an, was für ihn und für dich von Vorteil ist. Ja? Und er erzählt, wie er in der ersten Amtsperiode von Trump, weil da hatte er mit ihm zu tun, zu verhandeln, weil da wieder mit Zöllen bedroht worden ist, ja, für europäische Produkte. Und er musste die Verhandlungen führen für die EU. Und dann sagte er, ich habe mich damit beschäftigt, welche innenpolitischen Probleme hat denn dieser Donald Trump? Und zwar Pharma da in Texas und so weiter, die werden ihr Soja nicht los, ja? Die wollen mehr exportieren und Europa hätte durchaus einen Bedarf an mehr Soja für Tierfutter und so weiter, ja. Und das andere ist, sie haben da bestimmte Ölquellen und so weiter, aber wir wollen die nicht so ohne weiteres, aber wir könnten anbieten, dass wir Flüssiggas von den USA importieren, denn er ist von der Ölindustrie unter Druck gesetzt worden und von den Farmern. Die Farmer sind für ihn eine wichtige Wählerschaft. Ja, denen muss er beweisen, dass er wieder ihre Interessen will. Und dann hat Juncker gesagt, ja, dann habe ich gesagt, na ja, wir könnten ja Folgendes, wenn Sie nicht auf diesen Zöllen da bestehen, da wollte er also 15% draufschlagen für bestimmte europäische Produkte, dann könnten wir ja auch ohne Strafzölle die Soja importieren dann nach Europa und da gibt es einen riesen Bedarf und Flüssiggas. Und er hat sich vorher wirklich damit beschäftigt, welches Problem hat der innenpolitisch, gar nicht so sehr außenpolitisch, ja? Und wie kann ich ihm etwas anbieten, ihm etwas geben, was uns nicht schadet und was ihm hilft? Dann waren diese Zölle vom Tisch. Und nicht, na, wenn Sie, dann müssen wir auch Zölle auf Ihre Produkte, so und so. Gegenteil. Also ich biete was Nützliches, was Vorteilhaftes an. Und das zum Beispiel, es gab es ja im Ukraine-Krieg, auch schon im ersten Kriegsjahr, 22, dass ja Türkei und Vereinten Nationen eben Verhandlungen geführt haben mit Kiew und mit Moskau, die dann zu diesem Abkommen geführt haben, dass Getreide, russisches und ukrainisches Getreide aus Schwarzmeerhäfen exportiert werden darf in die Welt, was für die Ukraine und für Russland auch wichtig ist, plus ein Vorteil, plus Russland darf bestimmte Agrarprodukte, nämlich Insektiziden, Pestizide und so weiter, die die chemische Industrie Russlands produziert und die ein wichtiges Exportprodukt war, dürfen auch verschifft werden. Und das Ganze wird sehr streng kontrolliert. Bosporus, Dardanellen und so weiter. Da wird nicht irgendwie, werden da Waffen auf dem Rückweg reingeschmuggelt und ähnliches mehr. Also was von Vorteil ist. Und es gab noch verschiedene Beispiele dafür, wie Gefangenenaustausch und noch einiges, wo eben die Logik ist, es nützt dir, es nützt mir. Und das führt zu einem Umdenken und nicht die Illusion, die immer besteht, wenn ich den Druck erhöhe, steigere, dann wirst du nachgeben, umdenken. Im Gegenteil. Ich habe das auch 2014 in der außenpolitischen Zeitschrift, meinem Artikel über die Wirkung von Sanktionen, da hat sie angefangen, ne, die ersten Sanktionen gegen Russland, auch klar dargelegt, dass das überhaupt keine Wirkung auf Denk- und Änderungsverhalten hat, ja, der Druck. Und das hat sich auch gezeigt. Ich meine, man weiß genau heute, wie man in der vernetzten internationalen Wirtschaft, wie man bestimmten Embargo und so weiter umgehen kann, ja. Und das ist zum Beispiel 2024 hat Russland wieder die Exporte an Öl gesteigert, verglichen mit 23, ja, um 26% und so weiter. Und was macht man sich da für Illusionen mit bestimmten Sanktionen, dass das ein Umdenken und eine Verhaltensänderung bewirkt? Gar nicht. Es werden erst einmal Ausflüchte, Auswege gesucht und so weiter.
Du hast jetzt gerade dieses Beispiel mit Juncker gebracht, also dieses auf die Innenpolitik zu schauen, um in der Außenpolitik was bewirken zu können. Das ist für mich klassisch, aber korrigier mich, wenn ich das jetzt falsch verstehe, das ist für mich ein Windows of Opportunities.
Ja,
das heißt, dass ich eine Chance nütze, um zu deeskalieren. Richtig. Also nicht eine Sanktion gegenhalte oder eine Drohung oder gar eine Erpressung, ja, was ja leider auch manchmal gibt, sondern dass ich wirklich diese Chance zu einer Deeskalation nütze. Und du schreibst auch in deinem Artikel, dass diese Windows of Opportunities leider häufig nur sehr kurz offen sind und vielleicht auch gar nicht so schnell zu erkennen sind. Also manchmal ist ja so, dass wir gar nicht sehen, dass da ein Fenster angelehnt ist, sondern wir sehen vielleicht nicht mal den Lichtstrahl, den eine mögliche Öffnung angibt, sondern wir sind vielleicht auch blind oder du nennst es in deinem Artikel auch den Tunnelblick, dass wir aufgrund des Tunnelblicks, den wir haben, diese Möglichkeiten eben nicht erkennen und damit die Komplexität der vielschichtigen Sachverhalte gar nicht erfassen können. Was mich jetzt zu der Frage bringt, Fritz, wie kann gerade jetzt Ukraine oder Nahostkonflikt oder vielleicht auch Trump, je nachdem, wo du Ideen und Beispiele dazu hast, wie können wir Menschen diese Windows of Opportunities sehen, erkennen, wahrnehmen?
Wenn unsere Wahrnehmung, wenn Bewusstheit in der Wahrnehmung ist, wenn wir uns dessen darüber klar sind, Moment, sehe ich nur das halb leere oder sehe ich das halb volle Glas? Das ist schon, ob jetzt das Optimistische oder das Pessimistische, meine Wahrnehmung bestimmt. Also was ist die Leitemotion sozusagen? Und dieses Achtsamsein, ich sage sogar noch mehr, auf der Lauer liegen nach solchen Gelegenheiten, ja, richtig opportunistisch zu sein, wird Opportunity, ja, Wind Opportunity. Das ist etwas, was mit der ganzen Denke und Wahrnehmung, natürlich mit der Haltung, und da bin ich wieder bei der Affektlogik, von der bestimmt wird. Und wenn ich jetzt mich schule in diesem Erkennen, erstmal im Denken der Möglichkeiten und nicht der Unmöglichkeiten, ja, das ist das eine, dann sehe ich Dinge, die der andere, der nur die Unmöglichkeiten sieht, die Schwierigkeiten, warum etwas nicht geht, nicht sieht. Und jetzt mache ich einen ziemlich krassen Schritt. Ich sage, wie viele Tausende bis Millionen Menschen sind für die Kriegführung eingesetzt? Ja? Und wie erbärmlich wenige in der Diplomatie oder auch sonst, die auf der Lauer liegen nach Gelegenheiten, die sich ganz kurz, also ein spaltbreites Fenster öffnen und sagen, dabei sind und jetzt dies und das tun, anbieten und so weiter. Und da geht das Fenster ein bisschen länger und ein bisschen mehr auf und so weiter. Also, wenn ich sage, ich mache das einen krassen Sprung, sag, wenn wir nur 1% von der Energie in dieses Lauern und Schauen, wo tut sich wieder so ein kleines Fenster, ein Spalt auf, bin ich überzeugt, dass wir viel, viel weiter kämen und dann sie nutzen eben im Geiste der Friedenslogik eben nicht Nachteile dem anderen in Aussicht stellen, sondern Vorzüge, Vorteile und so weiter, die mir auch dann ja Nutzen bringen und vieles mehr, also aus Empathie heraus und Dinge, die ich schon dann und wann heute angesprochen habe. Und das Schlimme ist wirklich, wie wenig investiert wird in die Möglichkeiten, die Diplomatie und internationale Organisationen bieten würden. Und wie schnell das Fenster gleich wieder zugeschlagen wird von denen, die Interesse daran haben, dass das Kriegsgeschäft weiter blüht. Ja?
Du sprichst dann auch von der Kraft der Drittparteien. Und zwar Drittparteien, verstehe ich dich so, dass du sagst, lasst uns Allianzen zusammenfinden, weil zusammen sieht man vielleicht auch eher diese Windows of Opportunities und vor allem auch diese kleinen Schritte, die du jetzt vorher angesprochen hattest, wo du sagst, häufig ist es etwas Kleines, was etwas Großes auswirken kann. Ja. Möchtest du dazu noch Beispiele oder könntest du dazu noch ein Beispiel aufführen?
Da gab es ein Wirtschaftsgipfel nur der eurasischen Staaten in St. Petersburg. Ja, da waren natürlich nicht die transatlantischen Länder dabei. Ja, und ist mir ganz wichtig, ich spreche nicht vom Westen und Osten, sondern es sind diese Systeme. Ja, eurasisch, Russland, China und noch mehr. Und jetzt ist da aus einem guten Impuls heraus die südafrikanische Regierung nach St. Petersburg und hat wegen der Verknappung der Lebensmittel in der dritten Welt, ja, in der südlichen Hemisphäre, da gehört ja Südafrika natürlich wesentlich dazu, dafür plädiert eben wirklich wieder die Häfen im Schwarzen Meer zu entminen und dies und jenes und so wie das mit dem Abkommen, Getreideabkommen Russland-Türkei gelungen ist, über Intervention der Türkei mit Russland und der Ukraine gelungen ist und so weiter. Und da war die Frage auch, haben die sich vorher überlegt, was bringt es auch wirklich Russland oder dem eurasischen System, wenn jetzt da oder dort die Kriegshandlungen aufhören und wenn Sicherheit auf den Weltmeeren und bestimmten Meeren dann zunimmt. Sie haben primär so im plädiert für die Interessen der südlichen Hemisphären, die eigenen auch und so, was ja an sich okay wäre, aber sie sind da auch allein hin. Wären sie vorher bemüht gewesen zu sagen, Moment, wir brauchen wirklich noch die kräftigen Stimmen dieser Länder, die später, die dann auch die BRIC-Staaten sind, also Brasilien, Argentinien, Ägypten und so weiter, noch viele mehr, die alle von einer guten Versorgung mit bezahlbaren Lebensmitteln abhängig sind und so weiter. Und hätten sie sich wirklich auch überlegt, was bringt das wirtschaftlich, aber auch imagemäßig, prestigemäßig und so weiter an Vorteilen für Moskau? Ja, aber vor allem, wenn sie nicht nur als Südafrikaner dahingegangen wären, sondern da stehen noch sehr viele andere Stakeholders hinter uns. Ja, dass sie auch nicht so einfach nur wirklich demütigend abgewiesen worden wären. Erst würden sie nach diplomatischen Regeln durchaus höflich empfangen und so weiter, aber wie es dann um die Themen ging, dann kam wirklich diese Abfuhr, die sie da erlitten haben. Und das ist jetzt das Beispiel, das ich da anführe. Aber es gibt eben andere, wo viel wirksamere Window of Opportunity wäre am 25. Februar 2023 gewesen. Ich erwähne es auch in dem Artikel, nämlich die Initiative, der Vorschlag, das Projekt der chinesischen Regierung, auf das der damalige Joe Biden, Präsident der USA, dermaßen ignorant und arrogant reagierte, so was wie, das ist reine chinesische Propaganda. Und nicht diese 12 Positionen, die in guter diplomatischer Professionalität diesem überschaubaren Papier der Positionen der chinesischen Regierung da angeboten waren, unter Berufung auf Völkerrecht, auf die Charta der Vereinten Nationen und mit Betonung, dass die territoriale Integrität zu achten ist, was ja Russland verletzt hat, also Moskau verletzt hat und so weiter. Und westliche oder transatlantisch orientierte Regierungen und gesagt, ja, aber in den 12 Punkten wird die Aggression Russlands nicht verurteilt. Indirekt, sehr wohl, weil gesagt wird, ich glaube, der zweite oder dritte Punkt, ich habe es jetzt nicht konkret vor mir, ein zweiter oder dritter Punkt der 12 Punkte ist, die territoriale Integrität ist absolut zu achten. Und das heißt ja, die wurde verletzt, ja? Und Völkerrecht und Vereinte Nationen und dies und das und so weiter. Und es geht um einen gerechten Frieden und um Selbstbestimmung und. Also wirklich keine Parteinahme für Moskau. Und das wurde so abgewiesen. Die Chinesen wollen sich da als Friedensstifter aufspielen, sind sie ja gar nicht. Das ist Außer Propaganda ist nichts dahinter. Und das war schon deswegen problematisch, weil kurz danach es der chinesischen Diplomatie gelungen ist, Friedensstiftend zwischen Iran und Saudi-Arabien zu agieren. Ja? Zwischen denen tiefe Sunniten, Aleviten und so weiter, tiefe Feindschaften waren seit Jahren. Ja? Und das war auch eine chinesische Initiative. Und wenn ich denke, wie jetzt zum Beispiel die Emirate, was Gaza, Israel betrifft und so weiter, wirklich unverdächtig da zustande gebracht haben, dass endlich Waffenruhe einkehrt und ein Window of Opportunity ist, um über die Zeit danach miteinander ins Gespräch einzutreten. Ja. Dann, ich war richtig, richtig total verärgert wegen dieser ignoranten und arroganten Äußerung eines Joe Biden, statt zu sagen, das ist die Gelegenheit. Moskau war bereit, auf Peking hinzuhören, ja? Und diese Dinge mehr.
Wie könnte man jetzt europäisch betrachtet mehr als Friedensstifter aktiv werden? Hast du da irgendwelche Ideen oder geht das vielleicht gar nicht?
Ja, natürlich geht das, sage ich. Opportunity. Ne? Mhm. Einer, der schaut, was nicht geht. Ja. Also, es gibt ja Folgendes. Wichtig ist, dass die EU sich nicht so benimmt, als wären alle EU-Mitglieder NATO-Mitglieder. Das ist mir ganz wichtig, denn leider, benehmen sich EU-Staaten so, die nicht NATO-Mitglieder sind, als wären sie quasi NATO-Mitglieder. Sondern es gibt neutrale, also auch Nicht-EU-Länder wie die Schweiz, ne? Neutral. Malta ist neutral völkerrechtlich. Irland ist völkerrechtlich neutral. Leider Schweden, Finnland haben ihre Neutralität und Bündnisfreiheit aufgegeben, wie wir ja wissen. Und da ist es wichtig, dass diese Länder wie Österreich, Schweiz, Malta, Irland auch miteinander in Verbindung treten und sagen, wir können nicht einfach nur auf dem sicheren Platz oben in der Tribüne zuschauen, wie sich die da zerfleischen. Ja? Wir sind Stakeholder, jeder Tag der Kriegführung hat Konsequenzen, wirtschaftlich, ökologisch und, für die ganze Welt. Wir sind Betroffene, wir sind Stakeholders. Wir haben, wie in der Wirtschaft, spricht man auch von den Stakeholders, wir haben Rechte, wir haben Ansprüche darauf, dass auch unsere Interessen geachtet werden. Und wenn diese neutralen Staaten sich, wenn die konzertiert agieren und sich nicht einschränken lassen durch die Sprachregelung, die die EU ausgegeben hat, mit der zum Beispiel Orban mit seiner Initiative nach Kiew, nach Moskau, nach Peking zu reisen, voriges Jahr im Juli, als er gerade Präsident des Rats geworden ist, aber wo er betont hat, das tue ich nicht als Ratspräsident, sondern als ungarischer Ministerpräsident. Und dieser Orban, dessen Demokratieverständnis äußerst problematisch fragwürdig ist. Aber geopolitisch war das eine wichtige Initiative, weil es sich nicht um dieses Denkembargo innerhalb der EU gekümmert hat. Und genau das müssten, sollten auch diese neutralen Länder tun. Österreich hat ja, als es Mitglied der EU wurde, auch eine Reihe von Ausnahmebedingungen ausgehandelt und durchgesetzt und so weiter, wegen der immerwährenden militärischen Neutralität. Also es wäre wichtig, dass nicht Malta allein, was soll dieser Zwerg da, oder Irland allein oder die Schweiz allein oder Österreich, sondern dass sie zu Wortführern der Stakeholders sich selber die Initiative geben, ja, und eben sich nicht davon abhalten lassen, was dann NATO in Brüssel und in Washington und da und dort an abwertenden und verunglimpfenden Kommentaren dazu abgibt. Ja, ich habe auch 23 eine kleine Initiative mit Friedensaktivisten in verschiedenen europäischen Ländern gestartet, nämlich NGOs anzusprechen, ob die in ihrem Land, in dem sie auch tätig sind und Mitglieder haben, auf ihre Regierung moralisch einwirken können. Und zwar solche NGOs, die sich einsetzen für Ökologie, Naturschutz, für Flüchtlingswesen, für Gesundheit, dies und das. Also für all die Dinge, die täglich mit jedem Tag der Kriegführung neue Probleme schaffen. Ja? Und dass Sie sagen, ja, was sollen unsere Maßnahmen zur Reduzierung von CO2, indem wir den Individualverkehr auf E-Mobilität und so weiter umstellen, wenn ein Tag Kriegführung mit dem Einsatz all dieses Kriegsmaterials, was das an CO2 natürlich in die Luft freigibt und so weiter, wenn das unvermindert weitergeht, was soll das? Und solche NGOs, die zum Beispiel eben für CO2-Reduktion und so weiter die einsetzen, sagen, also, das ist alles für die Katz. Und es gibt heute genaue Berechnungen, die erklären, wieso trotz aller möglichen Maßnahmen verschiedener Regierungen, jetzt, wenn ich denke, Schweden, Norwegen und so weiter, mit E-Mobilität und so, oder auch der Heizungstausch in Österreich, dem ich auch mitgewirkt habe und dergleichen, alles das, was da eingespart wird, wird sofort kaputt gemacht mit jeder Woche Kriegsführung. Abgesehen von dem, und darum habe ich mich da auch an die NGOs gewandt, die zum Beispiel für Erhalt der gesunder Böden, für die Landwirtschaft und so weiter sind, Naturschutz und so, wenn man nur berücksichtigt, was langfristig an Bodenqualität zerstört wird durch Panzerfahrzeuge und dergleichen mehr, dann ist alles, was über Spenden von Mitgliedern finanziert wird, ist eigentlich Verschwendung. Weil es wird sofort wieder zunichte gemacht. Und ja, so gäbe es noch mehr Dinge, wo es nicht nur die Berufspolitikerinnen und Politiker gefordert sind, sondern auch die, die sagen, aber wir setzen uns ein für Problemlösungen auf diesen Gebieten und wir können nicht zuschauen, wie genau das Gegenteil von dem gemacht wird, was wir eigentlich erreichen wollen. Und das ist auch wieder auf der Lauer liegen nach noch nicht beschrittenen Wegen, nach Gelegenheiten, Windows of Opportunity. Ich sage dann wirklich, Opportunist ist eigentlich ein sehr positives Wort jetzt. Es wird immer abwertend. Aber sei Opportunist des Guten, der Friedensinitiativen. Ja.
Fritz, wenn du so auf dein Leben als Konfliktforscher und Mediator schaust und ich höre dir jetzt gerade sehr interessiert zu, wie du berichtest, was du auf ein immenses Wissen hast, auch geschichtliches Wissen hast. Aber wenn du das alles so durch Herz und Hirn wandern lässt, was macht das mit dir, wenn du siehst, wie wir Menschen anscheinend aus der Geschichte nicht gelernt haben oder nicht lernen können oder immer wieder in gleiche Muster verfallen? Was macht das mit dir als Konfliktforscher und Mediator?
Ja, da sage ich jetzt selbstempathisch, dass ich mir immer wieder sage, sei auf der Hut. Lass dir nicht Hoffnungslosigkeit suggerieren. Nur dann, wenn du dich machtlos fühlst, ja, und sagst, es ist eh alles sinnlos. Ja? Was sollst du, die eine Stimme da, ja, oder noch ein paar andere, die da auf die Straße gehen oder dies und das tun, lass dir von den Mächtigen nicht Ohnmacht suggerieren. Lass dir nicht Sinnlosigkeit einreden. Denn es gibt genug Beispiele in der Geschichte auch, wo zivilgesellschaftliche Initiativen, wenn die Menschen langen Atem hatten und dran glaubten und sich nicht haben entmutigen lassen, dass die zu was geführt haben. Beispiel Nelson Mandela. Das weiß ich durch meine Arbeit in Südafrika. Viele, viele Jahre. Auch nach der Wende, wo dann die Politiker das zugegeben haben, dass diese Aktionen, Briefe an Gefangene und so weiter, die die Amnesty International gemacht hat und vieles, vieles mehr. Da hatten sie gezittert davor. Wo kippt einmal die Stimmung in im eigenen Land und wo international? Gibt's also Gott sei Dank Beispiele. Und lass dir das nicht so, denn nur wenn wir uns machtlos fühlen, geben wir denen, die von der Kriegslogik getrieben sind, geben wir denen Macht, ja? Und sei auf der Hut. Aber es gibt natürlich Momente, naja. Und das ist jetzt der Punkt der Selbstwahrnehmung. Sei ehrlich, gesteh dir ein, es gibt auch Zweifel, es gibt auch, also sagst, glaubst du wirklich daran? Und wie lange muss der Atem sein, um da durchtauchen zu können? Und so weiter. Nein. Sei es nur, dass ich denen nicht gönne, dass sie Recht behalten und Macht haben. Sozusagen aus der Trotzhaltung. Auch das ist was Wichtiges jetzt, ne?
Die Trotzmacht, ne?
Ja.
Fritz, ich danke dir für das Teilen auch deiner Gedanken. Ich ende im Podcast immer ganz gern mit so einem sogenannten Kaleidoskop. Das heißt, ich spreche ein paar Sätze an und du vervollständigst sie. Ganz intuitiv und vielleicht schnell, kurz, wie du magst. Doch bevor wir damit jetzt starten, habe ich dir irgendeine Frage nicht gestellt, Fritz, die du zum Thema Friedenslogik oder auch Kriegslogik gerne beantwortet hättest.
Nee, du hast schon, ich meine, es gäbe mehr, über das wir reden könnten, aber für mich hast du schon Essenzfragen gestellt, ja.
Dankeschön, gut, dann starte ich mal mit dem Kaleidoskop. Fritz, Druck auszuüben, um Änderungen des Denkens der anderen Partei zu erzwingen?
Bewirkt keine Änderung, sondern Verhärtung und jetzt erst recht Haltung. Dafür gibt's genug Beispiele. Weil dann die Menschen, auf die Druck ausgeübt wird, sozusagen in ihrem Feindbild noch bestärkt werden.
Ein Wandel der Gesinnung wird
nur möglich, wenn Menschen diese Bewusstheit entwickeln für das, was in ihnen lebt, wie sie selber ticken, wie sie Dinge denken, was sie fühlen, was sie wahrnehmen, was sie antreibt, was sie motiviert und so weiter. Also dieses, ich schaue mir über die Schulter zu, ich habe einen Fahrtenschreiber ständig auf meiner Schulter sitzen, der über das, was ich gerade denke oder sage, ab und zu den Kopf schüttelt und mir dann ins Ohr flüstert, nein, also Fritz, das sagst du und das denkst du und nein, so nicht. Ja.
Friedenslogik kann Kriegslogik überwinden, wenn?
Wenn sie wirklich aus einem gefestigten Selbstbewusstsein auf einer gefestigten, konsolidierten, immer wieder neu gestärkten Ich-Steuerung beruht. Es gibt nichts anderes als diese Ich-Steuerung und diese Bewusstheit dessen, was sich in meinen psychischen Funktionen da alles abspielt und ob ich das bereit bin, in meine Verantwortung zu nehmen.
Ich danke dir, Fritz. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Und dann sage ich einfach mal liebe Grüße nach Salzburg.
Danke, danke schön.
Dann mach's gut. Das war eine Folge von Soziologische Perspektiven, einem Podcast zu politischen und menschlichen Impulsen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und freue mich über ein Feedback zur Podcast-Folge sehr. Abonnieren Sie diesen Podcast gerne auf Ihrem Lieblingskanal und hinterlassen Sie bitte eine Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcast oder bei Spotify. Und da fällt mir noch ein weiterer wichtiger Punkt ein. Bitte empfehlen Sie diesen Podcast weiter und fühlen Sie sich herzlich eingeladen, Gäste für diesen Podcast zu empfehlen. Ich freue mich, wenn wir beim nächsten Gespräch wieder zusammenfinden. Sie sich auch?